Rituale soll man nicht unterbrechen oder verschieben. Sie sind wichtig für das Seelengleichgewicht, für den Körper, für alles. Und wir sind eine halbe Stunde zu spät, aber wir sind da. Ich grüße Sie, Herr Lochthofen.
Das haben Sie wieder sehr fein gesagt. Und die Technik, ich hoffe, sie hält durch.
Ja.
Ich habe schon an mir gezweifelt, aber glücklicherweise ist es Ihre.
Naja, Zweifel an sich zu zweifeln kann ja manchmal helfen, an der Idee zu zweifeln und sich in Frage zu stellen und nicht sich so aus einer moralischen Überlegenheit von oben alles drauf zu schauen und arrogant zu werden. Das ist ja eine Gefahr, gerade wenn man Erfahrung hat, wenn man älter ist und schon viel weiß, dass es dann umschlägt in Arroganz. Wie entgehen Sie dieser Falle?
Ach, wissen Sie, das Leben zeigt einem doch immer wieder, man weiß eigentlich gar nichts. Ich hätte nie vermutet, dass ich nun zum dritten Mal erlebe, dass die Raketen hier in Europa plötzlich wieder eine Rolle spielen. Wir hatten das ja in den 60er Jahren, da war man noch Kind, da waren sie noch gar nicht konzipiert höchstwahrscheinlich. Gab es die Kuba-Krise, da ging es ja schon um diese amerikanisch-russischen Raketen. Erst haben die Amerikaner in der Türkei was aufgebaut, das war ja der eigentliche Provokationspunkt. Dann haben die Russen auf Kuba geantwortet und schon waren wir einem Atomkrieg sehr nahe. Heute wird das immer als großer Sieg von John Kennedy dargestellt, war es natürlich nicht, im Gegenteil. Khrushchev hat sich letztlich auf chaotische Art und Weise durchgesetzt. Die Amerikaner haben dann, nachdem die Russen auf Kuba die Raketen abgebaut haben, in der Türkei ihre auch abgebaut. Damals hat man verstanden, dass diese Raketen natürlich unser Leben besonders gefährden, weil sie ganz schnelle Flugzeiten haben, kurze Vorwarnzeiten. Das heißt, im Gegensatz zu den Interkontinentalraketen hat man gar keine Zeit mehr zu reagieren. Das hat sogar Ronald Reagan seinerzeit verstanden, indem er mit Gorbatschow einen Vertrag gemacht hat. Und wir sind heute wieder da angekommen. Das heißt, manchmal kann man schon verzweifeln und fragt sich, wird denn die Welt nicht wirklich ein bisschen vernünftiger?
Die Linke in Europa, das ist ja das eine. Und wenn man nach Amerika geht und die auf Europa schauen, dann sagen die ja, das, was wir als soziale Errungenschaften bezeichnen, ist ja für die schon Sozialismus.
Alles, Sozialismus halten sie sich gar nicht auf.
Ja, also alles, was sozial ist, ist schon Sozialismus oder sogar schon Kommunismus. Wieso sind die Auffassungen von sozialer Gerechtigkeit, von einem Staatswesen, von Gemeinwesen so unterschiedlich in Amerika und in Europa? Man kann nun wirklich davon sprechen, dass wir hier Sozialismus haben. Es ist ja eher so eine Art Kapitalismus, der etwas gebändigt ist. Aber Sozialismus, Kommunismus ist es doch nun wirklich nicht, oder?
Nein, ich vermute mal, die Utopie wird es ja auch nicht geben. Dazu ist ja auch eine Utopie, dass man versucht, sich zu verbessern und Dinge zu verändern. Das mag nicht jeder. Insofern sind die Kulturen einfach in Amerika und bei uns unterschiedlich. Man muss auch sehen, dass Deutschland natürlich in dieser Konfrontation nach dem Krieg auch ganz anders strukturell sich entwickelt hat, um ein Gegenentwurf zu sein. Das heißt, der wilde Kapitalismus, wie in Amerika existiert, war hier eigentlich ziemlich stark gebändigt. Ich hatte mal einen Streit mit Helmut Kohl, als ich ihm sagte, im Prinzip ist die alte Bundesrepublik sozialistischer gewesen, als die Sowjetunion je es war. Das heißt, er ist eigentlich ein gewählter Kanzler einer sowjetischen sozialistischen Republik. Er war natürlich empört. Da habe ich ihm eigentlich fast jedes Feld gezeigt, dass ökonomisch, gesundheitspolitisch, in jeder Hinsicht der Bundesbürger natürlich viel besser gestellt war als der sowjetische. Es gab nur ein einziges Feld, das war die Arbeitslosigkeit, wo natürlich im Westen nach wie vor der Kapitalismus wütete. Aber selbst da war es so, dass die Unterstützung für Arbeitslose in der Bundesrepublik natürlich viel höher und viel mehr Lebensqualität mit sich brachte, als es je in der Sowjetunion der Fall gewesen. Aber auch in der DDR. Es sind ja nicht die Massen, die arbeitslos waren, aus der Bundesrepublik in die DDR geflohen, sondern umgedreht. Das heißt, wir müssen immer wieder auch, wenn wir uns hier im Gespräch befinden, schauen, sind die Dinge wirklich so, wie sie sich nennen, ja? Also so, wie sie nach außen hin erscheinen wollen. Der alte Marx hat mal im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie gesagt, das Ding ist nicht das, was es selbst von sich dünkt. Und so ist es auch. Amerika ist ein ziemlich raues Land. Ich vermute, auch da verändert sich etwas im Augenblick, wenn ein Bernie Sanders, sage ich mal, ein für amerikanische Verhältnisse relativ linker Politiker noch einmal seinen Hut in den Ring wirft und Chancen hat, dann zeigt es, auch dort gibt es Defizite in Größenordnung, das Land verändert sich. Wir können nur hoffen zum Guten.
Die Frage ist natürlich immer, was links ist, was ist emanzipiert, wenn man sich nach Lateinamerika umschaut, dann ist ja das, was links zu sein scheint, ist es ja auch nicht immer und ist dann der Muss, Sozialismus, diese Ismen, vor denen man ja dann auch warnen sollte, oder ist es, wie ist es mit der linken Idee auf der Welt?
Sie müssen dann wirklich tatsächlich genau hinschauen. Brauchen sich ja nur bei Marx Anleihe zu finden. Es ist eine freie Gesellschaft, die er im Auge hatte. Die war sie nie, die stalinistische Gesellschaft der Sowjetunion, der DDR war nicht frei. Das heißt, also eine ganz wichtige Voraussetzung für das, was da passierte in diesen Ländern, war nicht gegeben. Und wir haben das wieder in Venezuela. Es ist ein autokratisches, diktatorisches Regime, von dem einige profitieren, weil es eine Umverteilung gegeben hat. Die ist auch wichtig in solchen Ländern, weil natürlich dort auch ein sehr brutaler Kapitalismus existiert. Und der Zugriff der Amerikaner im Augenblick, ich befürchte, dass das Gleiche passiert wie in Syrien, dass ein Bürgerkrieg provoziert wird, bezahlt wird und am Ende viele Menschen umgebracht werden, ein Land zerstört wird. Natürlich mit dem Blick darauf, dass die Venezolaner die größten Erdölreserven der Welt haben und die Amerikaner das vor ihrer Haustür natürlich in die Hand bekommen wollen. Das ist der Konflikt im Hintergrund. Im Vordergrund ist, dass scheinbar sozialistische Regierungen, das war im Ostblock nicht anders als in ein Versuch in Venezuela, durch das Verteilen von Wohltaten, durch das Verkaufen von Rohstoffen und dann die Hoffnung, wenn man das einfach mit einer Gießkanne im Land verstreut, dass sich die Länder entwickeln. Nein, man hat diese Milliarden verpulvert, hat zum Teil etwas helfen können, aber nicht eine tragbare, eine stabile wirtschaftliche Entwicklung aufgebaut. Neben diesem süßen Gift des Öls, das man verkaufen kann. Und die Krise ist groß. Es gibt Grund, warum man so viel Kritik an diesem Land betreibt. Aber wir müssen auch sehen, dass der Hintergrund dessen nicht nur ist, die Freiheit den Menschen dort zu bringen, sondern es geht auch darum, Ressourcen für sich zu sichern, weil natürlich die Chinesen und die Russen auch auf diesem Markt dort unterwegs sind. Wir wissen von den Chinesen, die machen das leise und sehr gezielt. Also insofern sage ich es mal, hat das wenig mit Sozialismus und mit Utopien zu tun, sondern mit praktischem Versagen dieser ganzen Regime.
Sie haben Freiheit gesagt, das ist immer ein großer Begriff, Freiheit wovon, was bedeutet Freiheit, was ist eine freie Gesellschaft, das ist ja die Frage aller Fragen und hat das dann was mit links zu tun, ist sozusagen eine linke Idee, die Grundlage für Freiheit, wenn wir schon mal grundsätzlich sind?
Nein, das ist keine linke Idee. Wir wissen das von der Französischen Revolution, das war eine bürgerliche Revolution. Der Gedanke ist viel älter natürlich und dass wir uns beide hier ganz entspannt unterhalten können und jetzt mal nicht davon ausgehen, dass der KGB oder CIA oder Verfassungsschutz ihre Leitung gestört hat, wie es vielleicht noch vor 30 Jahren hier der Fall gewesen wäre. Das zeigt schon, dass sich Freiheit etwas Wichtiges und sie entwickelt und ein Teil der gesellschaftlichen Entwicklung ist. Natürlich muss sie verteidigt werden, weil es gibt immer auch Menschen, die gern Autoritäres haben, die auch sich gerne unterwerfen oder selbst diejenigen sind, die Gewalt und
Unterdrückung
ausüben, Unterdrückung ausüben und dann Freiheit gefährden. Wie gesagt, unser Problem ist, wir müssen es analysieren und zwischen dem Wort, was da gesprochen wird und dem, was man wirklich tut, müssen wir unterscheiden können. Das ist zum Beispiel ein schöner Fall AfD, die behaupten, sie würden für Deutschland eintreten, in Wirklichkeit die Grundziele, die sie da betreiben, zerstören einfach den Wohlstand hier und die Basis dessen, aber die Menschen glauben es trotzdem, zumindest ein Teil von ihnen.
Eine politische Gesellschaft oder eine Gesellschaft zeichnet sich ja dadurch aus, dass im Diskurs Veränderungen möglich ist und nicht Werte in Stein gemeißelt sind und dass sich eine Gesellschaft durch die Menschen, die da leben, verändern. Dieses Deutschland wird sich verändern, Europa wird sich verändern durch Zuwanderung, durch die wirtschaftlichen Verhältnisse, aber die Menschen halten ja so schwer Veränderungen aus. Wie kriegt man das hin, den Spagat?
Ja, es ist ja auch so, dass man aufpassen muss, dass diese Veränderungen nicht auf Kosten zum Beispiel der Schwächsten in der Gesellschaft gehen. Wir haben ja in Deutschland eine sehr reiche Gesellschaft, eine sehr erfolgreiche Gesellschaft, die auch weiterhin sich gut wirtschaftlich entwickelt, nicht ganz so schnell wie in den letzten 10 Jahren, aber keine Rezession ins Haus steht. Das heißt, wir haben Potenziale, um das zu entwickeln. Wenn wir aber gleichzeitig in den letzten 20 Jahren ein sehr hohen Bereich mit prekärer Beschäftigung aufgebaut haben, also ein Fünftel der Leute, und im Osten sind sicherlich noch mehr, kann von dem, was sie jeden Tag machen, wenn sie zur Arbeit gehen, nicht leben. Dann haben wir was falsch gemacht. Und natürlich an dieser Stelle entsteht Druck. Und an dieser Stelle müssen wir etwas tun. Das ist eine Geschichte, die eigentlich historisch längst bewiesen ist. Aber die Einsicht dafür ist sehr schwer. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch andere Dinge, noch Klima und anderes, was Geld kostet, wo es auch große Widerstände gibt, einfach zu sagen, wie Donald Trump, nee, ist eine Erfindung der Chinesen, der Klimawandel, Punkt. Ja, also einfach das wegzuschieben, sagen, das hat eigentlich mit uns nichts zu tun, wir müssen das nicht machen. Und es reicht ja auch nicht aus, wenn wir allein in Deutschland das machen, der Rest der Welt macht es nicht. Also was soll es? Doch, doch. Ich glaube, ich merke ja immer wieder, wenn aus fernen Ländern irgendwie Bekannte kommen, die fahren dann durch Deutschland und sehen diese ganzen vielen Windmühlen stehen, ja, wo man Energie erzeugt, und wundern sich, dass so ein reiches Land, das sich doch Öl, Kohle, alles andere leisten kann, Atom, plötzlich das ganze Land auch mit viel Diskussion dazu, auch Streit, vollpflastert mit diesen großen Türmen. Das zeigt einfach, dass Wandel möglich ist, dass Menschen das irgendwann verstehen, dass es Widerstände gibt und dass wir zum Besseren kommen. Das heißt, die beste Art, uns von Energiezulieferern aus Russland, Amerika, von überall frei zu machen, ist natürlich die alternative Energie, die wir selbst erzeugen können. Und insofern, ich glaube schon an die Veränderungen, sehe das positiv eher, auch wenn es immer wieder Rückschritte gibt.
Hm. Das heißt, die Grundlage ist Umverteilung, soziale Gerechtigkeit, der den sozialen Frieden
bewahrt? Nein, Umverteilung ist nicht alles. Das ist ja das, was wir in Venezuela gesehen haben. Da ist einfach ein beachtlicher Betrag genommen worden und immer wieder sozusagen für Schichten, die auch benachteiligt waren, ausgegeben worden. Nur daraus ist keine Nachhaltigkeit entstanden. Das heißt, wenn man die Landwirtschaft verändert hat, haben die alle geschaut, wo können sie die Subventionen herkriegen. Sie haben nicht produziert. Das heißt, heute, wo es in der Krise ist, die ganze Entwicklung, wo der Ölpreis deutlich gesunken ist, wo man das auch die Ölproduktion natürlich durch Boykott und durch die Verhinderung der Amerikaner gesunken ist, kommt man plötzlich in eine Situation, dass man sehr abhängig ist von solchen Summen und von solchen wirtschaftlichen Entwicklungen. Die Russen ja genauso. Sobald der Ölpreis runtergeht, haben die große Schwierigkeiten, überhaupt ihre Renten auszuzahlen. Das heißt, im Gegensatz zu Norwegen, was ein gutes Beispiel ist, die machen nichts billig, die versuchen mit dem Zuhaushalten vernünftig mit diesen Dingen. Das heißt, das ist sehr schwer, aber das muss man tun. Und wenn man es nicht tut, gerät man in Abhängigkeit. Und das heißt für uns, wir müssen aufpassen, zum Beispiel, die Abhängigkeit von Amerika nimmt etwas ab, aber sie nimmt in Bezug auf China sehr stark zu. Das heißt, da müssen wir auch gegensteuern.
Hm. Ein weites Feld, das wir Woche für Woche beackern werden. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Ja, wir haben die wichtigen Themen, also die Zechprellerin oder im Vatikan und die Klimadiskussion bei uns. Ach, was haben wir? Wir haben AfD, die Spende, die kommt wieder. Ich hatte damals ja sehr kritisch angemerkt, als das innerhalb von wenigen Tagen abgetan war, im Gegensatz zu vielen anderen Themen, die wochenlang uns vorgekaut worden sind. Aber da können wir das nächste Mal vielleicht einsteigen.
Das bleibt uns erhalten, das Thema, fürchte ich. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Herr Lochtrom, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Entschuldigen Sie die Verzögerung und alles Gute.
Nein, wir müssen uns bei den Zuhörern schon. Ja. Ich hoffe, es sind noch ein paar da geblieben.
Das hoffe ich auch sehr stark.
Durchgehalten.
Eine schöne Woche. Tschüss.
Viel Glück mit der Technik.
Danke. Tschüss.